Sinnvoll Leben, der Podcast von Empower Station. Heute wieder mit dem Michi im Studio.
Hallo Simon.
Hallo Michi.
Hallo.
Wir haben heute das Thema Beweglichkeit. Was ist das? Was ist denn Beweglichkeit?
Geile Frage. Ich muss jetzt hier kurz ablesen, weil Beweglichkeit ist die Fähigkeit, Bewegungen willkürlich und gezielt mit der erforderlichen bzw. optimalen Schwingungsweite der beteiligten Gelenk ausführen zu können. So, Simon, was heisst der Satz für dich?
Sehr geile Definition. Ja, dass man eigentlich die Bewegungen, die man gerne machen will, auch kann machen.
Yes, etwa so habe ich das einfach verstanden. Also es ist ein definierter Satz von drei Herren, 1993, irgendwie so in einem Buch auch von der Anatomie drin. Weil Beweglichkeit ist in aller Munde, also die Mobility auf Englisch, sicher auch schon mal gehört, Mobility-Programm. und von dem her, ja, der Beweglichkeit sollten wir oder können wir alle daran arbeiten und trainieren.
Das heisst eigentlich, es ist wie auch ein Teil vom Trainingsplan, zu sagen, so, ich mache mich beweglicher. Wir haben kurz vorhin gesagt, muss ich mich dann dehnen, um beweglich werden?
Ich gehe mal auf die erste Frage ein, betreffend beim Trainingsplan. Also ja, es sollte ein Inhalt sein. Und was man ja zum Beispiel weiss, ist am Morgen, hey, wir stehen auf, unser Herz pumpt, wir haben einen Ruhepuls, unser System läuft und ist warm. Also wir sind eigentlich ready to go und so. Was man aber so ein bisschen weiss, dass die Gelenke eigentlich noch kälter sind und noch nicht so warm. Durch das machen wir auch den Standortbestimmten Beweglichkeitstest, Schwachstellenanalyse und einen Muskeltest, um herauszufinden, welches Gelenk hat vielleicht in welchem Grad Schmerzen, ist beweglicher, unbeweglicher. Und dann gehen wir dementsprechend in einem Mobility-Programm darauf ein. Und ein Mobility-Programm kann sein, hey, drei Übungen, das sind 5 Minuten am Tag, einfach an der Beweglichkeit üben und das trainieren. Also von dem her, ja, Mobility-Programm bauen wir ein als Warm-up vor einem Krafttraining.
Vielleicht auch noch kurz einen Seiten-Einschub. Viele sagen ja, wenn man wirklich dehnt vor dem Training, aber da sind wir wieder Mobility versus Dehnen, vielleicht kannst du auf das auch eingehen. Schadet das am Krafttraining? Ist das so? Oder wie handhabst du das? Also wenn ich jetzt die 5 Minuten meine Muskeln dehne und nachher gehe squatten oder meine Beine dehne und nachher gehe squatten?
Dann müssen wir zuerst mal die Definition erklären von Mobilisation und Dehnen. Weil, wenn ich jetzt in eine tiefe Kniebeuge gehe, an meiner Mobilität arbeiten, vor einem Kniebeugentraining, eine Minute drinnen bleiben bis 5, oder auch mit Gewicht schon das machen, dann macht das mega Sinn, an meiner Beweglichkeit zu arbeiten. Also ich dehne meine Muskulatur, bevor ich sie nachher trainiere. Macht mega Sinn. Jetzt, wenn wir aber auf das Dehnen an und für sich gehen, ist es mega sinnvoll für eine Tänzerin, für einen Kampfsportler, für einen Turner, auch für einen Leichtathlet, täglich zu dehnen. Also bis ich in den Spagat komme, muss ich ja an meiner Dehnfähigkeit von meiner Muskeln arbeiten und von meinen Bändern. Und das hat auch einen Grund, wie beweglich bin ich. Also ich kann noch nie einen Spagat können.
Ist das nicht etwas, was du noch vorhast?
Nein. Was ich aber konnte in meiner Kampfsportzeit, ich habe meinem Trainer, der ist 10 cm grösser als ich, also 86, habe ich mit gestreckten Beinen oben durchgehen. Also ich habe die Beweglichkeit erworben im Kampfsporttraining, um dort in einem Kick oben durchzugehen. Und dort habe ich mega meiner Beweglichkeit geschafft und natürlich auch viel mehr dehnt. Von dem her, es kommt immer darauf an, wen für was. Also eben dehnen für, ich sage jetzt mal gerade Leute, die wirklich Beweglichkeit in ihrem Beruf, in ihrem Sport oder ihrer Tätigkeit brauchen, dann macht es mega Sinn, täglich daran zu arbeiten. Und aber Beweglichkeit im Alltag sonst auch zu integrieren.
Also der Banker schafft einfach an seiner moralischen Beweglichkeit.
Hey, geiler Input, Simon. I love it. Weil gerade die sitzende Tätigkeit, reden wir in der Ergonomie, wo wir auch ab und zu unterrichten, ist so, hey, der Sitzathlet. Hast du mal vom Sitzathlet gehört?
Ja klar, das ist der klassische Bürogummi.
Ja, der Sitzathlet, aber krass, der sitzt zwischen 10 und 14 Stunden am Tag. Hast du es gewusst?
Das ist lang.
Weil am Morgen sitzen wir beim Essen. Die, die nicht essen, die fahren irgendwie zur Arbeit. Entweder im Tram, im Zug, im Auto. Also sitzt du wieder. Dann sitzt du in deinem Job, deine 8, 9, 10 Stunden, je nach Job. Und dann sitzt du beim Mittag wieder, dann sitzt du beim Heimfahren wieder und dann sitzt du wieder beim Nachtessen. Dann sitzt du wahrscheinlich noch auf der Couch. Nach der Nacht. Also wenn man das kumuliert, sind wir so zwischen 10 und 14 Stunden. Das sagt so ein bisschen die Statistik auch. Sind wir am Sitzen. Und was passiert, echt, ich frage jetzt mal dich, was passiert, wenn man zu viel und zu lang sitzt?
Man gewöhnt sich falsche Angewohnheiten an und Gelenk verkürzt sich oder die Muskulatur verkürzt sich wahrscheinlich eher anstatt der Gelenk.
Yes, that's it. Also wir verkürzen wirklich gewisse Muskulaturen, wenn wir zu viel sitzen. Die verkürzen, die werden tight und die werden auch inaktiv. Also gerade bei vielen ein Gesäß, ein Gesäßmuskel, wo durch Sitzen wirklich inaktiv wird. Ein kleiner Wink, was wir auch behandeln, ist so genau das eigentlich, dass die Hüfte mit dem Gesäßmuskel, der rundum ist, mit dem hinteren Oberschenkel, gerade mit dem Unterrücken, bei vielen zu Haltungsproblemen führt. Wenn die verkürzt sind, werden sie tight, dann tun sie weh, dann sondern Schmerzimpuls ab über das Nervensystem und dann braucht entweder wirklich halt Beweglichkeitstraining und Training oder eine manuelle Behandlung, wo man das Ganze löst und dann auch wieder testet, hey, welcher Muskel ist jetzt tight, also den sollte man lockern, oder welcher Muskel ist loose, also den sollte man eher stärken. Und dann haben wir eine Disbalance. Also man muss sich vorstellen, dein rechte Bein ist so 80% oder 70%, ist einfach viel, viel stärker als das linke ist so 20-30%, also wäre jetzt eine mega krasse Disbalance. Und dann bei jedem Tritt, bei jedem Stand, bei jeder Bewegung wirkt sich das auf dein System aus. Und in den meisten Fällen wird dann rechts immer stärker, weil rechts, oder? Ja, sowieso stärker ist. Und das linke wird dann belastet man eher weniger und wird dann noch schwächer. Von dem wir Disbalance erkennen, ausgleichen, ist ein Part vom Assessment, also von Standortbestimmung, ist aber auch ein Part von der Behandlung.
Wir sind jetzt eh schon voll im Thema rein, wie nimmt die Beweglichkeit ab? Du hast jetzt gesagt, eben Sitzen oder Disbalance, gibt es eine andere Variante oder sagen wir, Alter wird wahrscheinlich auch eine gewisse Rolle drin spielen.
Richtig.
Was sind so Faktoren, die halt das Ganze verschlechtern können?
Jawohl, also das Alter ist sicher ein Thema, also Beweglichkeit im Alter abnimmt. Es ist so einseitige Belastungen, einseitige Betätigung. Mir kommt gerade das Bild in den Sinn von der Lehre, wo ich nach einem, also wir hatten eine Arbeitslinie, gehabt, die Jova, Mikrobäckerei, wo ich die Lehre gemacht habe. Dort hat es so 30 Meter lange Öfen gehabt, wo halt das Gipfeli oder Guetzli rausgekommen sind. Und dann hat die früher noch manuell müssen jemanden mit dem Blech aus dem Ofen rausnehmen und in den Rechen schieben. Und das stundenlang. Also das heisst, ich habe mega einseitige Bewegungen gemacht. Ich mache es jetzt vor dem Simon, ihr seht das nicht. Aber es ist so das Blech entgegennehmen, nach rechts oder nach links, wo halt der Rechen steht, dort rein tun. Und dann, wenn der Rechen voll ist, wieder weggenommen, dann kommt ein neuer Rechen. Also Rechen ist so ein Gestell. Da kommt das Blech wieder rein. Also mega einseitige Bewegungen schadet auch unserer Beweglichkeit auch. Wenn wir jetzt gerade, mir kommt gerade ein anderes Beispiel in den Kopf, Golfer, Eishockeyspieler, Tennis weniger, weil die spielen ja zwar Vorhand und Rückhand, aber die spielen nur mit einer Hand. Also Disbalance oder Probleme mit der Beweglichkeit können auch dort entstehen, einseitige Belastungen. Genau, wir haben aber auch Faktoren wie zu viel Stress, zu wenig Schlaf. Und was ein wichtiger Faktor für Beweglichkeit ist, ist auch natürlich das ganze Wasserhaushalt plus Ernährung. Hat einen mega Einfluss, wo wir uns natürlich auch beeinflussen können, ob jetzt die Faszie, das Bindegewebe gut befeuchtet, bewässert wird, das Pflänzchen. Oder auch, ob das wirklich ausrechnet und du da so Beweglichkeit, Elastizität verliert.
Das heisst, wenn man viel trinkt und sich täglich einmal halt zwischendurch mal aufsteht, ist man schon relativ weit, um die Beweglichkeit nicht zu verlieren. Baut wahrscheinlich aber noch nicht auf und dann noch mit einem Training oder in einem Trainingsplan integriert oder halt separat am Abend noch 5 Minuten etwas machen, dann bist du wahrscheinlich schon relativ gut dabei. Habe ich das richtig verstanden?
Voll. Also dort kommt es wirklich darauf an, hey, wo stehst du und wo du willst. Und das muss man halt wie abholen im Sinn von Standortbestimmung machen und Zielsetzung. Also weißt du, wenn du sagst, hey, du willst, keine Ahnung, nächstes Jahr Mount Everest klimmen und du läufst jetzt vielleicht auf den 2000 rauf und machst das in der so und so einer Zeit, dann kann man das planen, terminieren und dann, also weißt du so, wenn aber jemand sagt, ja, also 5 Minuten am Tag bewegen ist schon viel. Okay, das gibt es auch. Oder? Und dann ist so, hey, lieber 5 Minuten irgendwelche spazieren oder eben ein bisschen an der Beweglichkeit arbeiten, anstatt gar nichts machen.
Das ist ja immer, etwas machen ist immer besser als gar nicht grundsätzlich. Was sind denn so Mobility-Übungen, die ich jetzt während dem Tag oder zuhause kann machen, wo ich sage, hey, 5 Minuten Zeit, dann machst du die 2-3 Übungen.
Ja.
Vielleicht wird es schwierig, nur mit Ton überzubringen, aber...
Nein. Also es gibt, ich sage es mal gerade bei der Haltungsanalyse oder auch wenn man wirklich so schaut, wie steht jemand, wie läuft jemand, dann kann man jeweilige Inputs geben und sagen, hey, man sollte mehr den Vorderoberschenkel dehnen, hey, man sollte mehr eben das Gesäß lockern, man sollte mehr den Oberrücken aufmachen. So die klassischen Beispiele, sagen wir jetzt eben auch von jemandem, der so ein bisschen sitzende Tätigkeit hat. Ein Klassiker ist so mit der Black Roll oder einer Art Faszienrolle, kennen wir mittlerweile so ein bisschen. Dort einfach mal drauf sitzen und das Gesäß rollen. Das ist etwas, was ich wirklich mega vielen empfehle, wo sie jetzt eine Tätigkeit hat, weil da einfach ums Gesäß rum mega viel verklebt ist.
Also einfach wirklich mit dem Steißbein drauf oder ein bisschen seitlich, was stellst du dir da vor?
Am Anfang lasse ich wirklich Klienten so ein bisschen drauf sitzen. Es gibt, mache ich auch den Workshops wirklich sitzend und dann so ein bisschen hin und her. Genau, man merkt dann so ein bisschen Steißbein, ist es eher empfindlich, ist es tight, ist es eher easy. Das ist nämlich auch schon ein guter Indikator, weil Steißbein, Kreuzbein sollte nicht zu steif sein. Das ist schon das Fundament von unserem Haus. Also dort tun wir auch viel lockern und lösen um das Iliosakralgelenk ISG rundherum.
Also man kann einfach sagen, dort wo es ein bisschen weh tut, dort muss man auch rollen, ist das eine gute?
Ja, wenn wir jetzt beim Gesäß bleiben, wenn ich natürlich dann finde, hey, ich tue meine Linkfüdlibacke so ein bisschen ausrollen und merke jetzt so, wow, dort hat es außen viel mehr Drückpunkte wie innen und es tut mir so ein bisschen weh. Dort würde ich immer so auf eine Skala von 1 bis 10, vielleicht auf ein 7, maximum ein 8. Also zwischen Schmerz, so ein 9 oder ein Vollgas 10, dann macht das Gewebe entweder wieder zu oder verletzt sich sogar. Also dort ist so ein bisschen, ja, ausrollen, ein bisschen Schmerz okay, aber nicht Vollgas. Wenn ich dann aber rechts merke, rechts, das Füdli-Backen rechts ist viel, viel chilliger wie die Link, dann habe ich schon selber eine Disbalance erkannt. Dann ist es so, aha, da ist mehr zu, ja, da ist weniger zu, weißt du so.
Dann einfach die Seite, wo mehr zu ist, mehr rollen. Oder?
Genau, oder intensiver, also sicher, ich sage so Verhältnis 2-1, beide Seiten einmal machen. Wenn du merkst, die, nicht so chillig ist, die ein bisschen verkrampfter, ein bisschen tighter ist, die sicher zweimal machen. Nein. Wie ist denn das bei dem Vögli?
Hey, ich mache jetzt genau die Übung oder eine Variante davon vor jedem Training.
Jawohl.
Und ich muss sagen, erstens ist es ein bisschen besser geworden seitdem und zweitens, ich habe jetzt auch nie voll den Schmerz gehabt. Also vielleicht habe ich da einfach eine größere Schmerztoleranz, was das anbelangt. Vielleicht ist es nicht so verklebt oder verspannt wie bei anderen. Aber Blackroll finde ich eigentlich noch relativ angenehm.
Mega cool. Und hey, vor einem Training oder nach einer langen Wanderung oder nach einem Spaziergang oder so, mega sinnvoll, das auch mal auszurollen oder eben einzurollen. Du hast einen wichtigen Punkt angesprochen betreffend Schmerz. Es ist nämlich auch per Definition so, je mehr ich in den Dehnungsschmerz kann gehen, ein Spagat von vorher zum Beispiel, desto besser ist meine Beweglichkeit. Also wenn ich dort so ein Schmerz empfinde, ist so mega tief, also nicht so hoch wie dein jetzt, dann komme ich schlechter in so gewisse Bewegungen rein.
Es gibt ja, glaube ich, dort auch so wie den neuralen Bewegungsraum. Also ich glaube, man kommt, glaube ich, weiter runter, als man denkt. Aber das Hirn sagt so, hey, du hast das schon lange nicht mehr gemacht, es muss dir wehtun, oder? Das ist, glaube ich, schon ein Punkt, oder?
Richtig. Für alle, die es nicht kennen, was heisst denn neural, Simon?
Nervlich.
Genau, er hat es völlig richtig gesagt. Ich finde es super, wenn man gerade auch wirklich Kuh beim Namen nennt. Nein, halt wirklich sagt, ey, neural ist Kopf, also ist nervlich, ist von dort aus gesteuert. Vollkommen richtig. Und dort ist haben wir auch selber Limitierungen. Oder wo man sagt, ah, das tut weh, ah, das. Aber das ist vielleicht das 2 oder das 3 bei gewissen Leuten, oder? Und nicht das 7 oder das 8 oder das 9. Und das ist manchmal die Wahrnehmung der Rezeptoren auch, wie du gesagt hast, vom Hirn. Was sendet mir Schmerz? Was sendet mir, hey, es tut zwar ein bisschen, es zieht zwar ein bisschen, aber ich kann da noch eine Stunde lang weitermachen. Weißt du so? Und manchmal ist es, wow, nach 2 Minuten ist Hölle und ich muss aufhören. Also das ist wirklich so ein bisschen das persönliche Empfinden, auch der persönliche Umgang mit Schmerz und Dehnung und Mobilisation.
Vielleicht noch mal kurz ein Seitenfenster aufmachen. Es gibt ja so gerade Posen oder einfach generell Haltung, hast du vorhin angesprochen. Da gibt es ja viele so lustige Tools, wo man dann kann am Rücken schnallen kann, wo sich die Leute sagen, hey, das ist besser, weil die Haltung dann korrekt ist. Was haltest du von dieser Haltungstool?
Wow, also ganz ehrlich, Bullshit. Ich sehe, die werden verkauft, auch mega für Kinder und Jugendliche angepriesen. Du wirst in ein Gestaltli gezwängt und dann hast du es für ein paar Stunden an. Was passiert in dem Gestaltli? Es sieht super gut aus. Das ist nachher eine mega coole Haltung und es wird verkauft als hey, der Bringer. Was passiert aber, wenn du das zu lange anhast? Also es ist wie so ein Korsett früher. Der Körper gewöhnt sich an die Haltung. Aber wenn das Korsett weg ist oder eben die Halterung, dann sackt der Körper wieder ein.
Ja, man entlastet ja eigentlich die Muskulatur,
wo halt bräuchte ist zum Heben. Ja, vollkommen richtig gesagt. Also wenn das Handgelenk ein Problem hat, so ein bisschen mir weh tut beim Bankdrücken. Das ist ein Klassiker. Mir, wo so ein bisschen Gewicht herumdrücken, dann tut das Handgelenk irgendwann mal weh, dann fange ich so an einbandagieren und irgendwann habe ich in jedem Training Bandagen an. Und dort passiert auch Bandagen kurzfristig sinnvoll, um hey, etwas stabilisieren. Aber wenn ich mein Schwachpunkt das Handgelenk ist und mein Körper zeigt mir, hey, das Handgelenk ist noch nicht so stark wie deine Brust oder wie dein Arm, dann unbedingt Handgelenk stabilisierende Übungen machen oder Kräftigung für Griffkraft oder jetzt herausfinden, auch da, was ist tight und was ist schwach. Und dort eigentlich die Disbalance wieder ausmerzen, dass man nämlich wieder Bankdruck ohne die Handgelenkbandage. Und das passiert wirklich auch bei dieser Halterung für die Haltungs... wie sagen wir dem Ding?
Ja. Posture Correction Tool, keine Ahnung. Es ist also,
stimmt, das ist haltungsverbessernde ja. Irgendwas.
Also man soll dann nachher viel besser rumlaufen, solange man es halt da hat. Dann macht man sich die Kunden ja selber, das ist ja noch gut.
Hey, marketingtechnisch sehr gut aufgestellt. Längerfristig würde ich sagen, gar nicht sinnvoll.
Ja, dort wieder wahrscheinlich besser, wenn man einfach grundsätzlich die Muskulatur aufbaut.
Ja, nicht nur aufbauen, sondern auch das, was tight ist. Ich sage jetzt mal gerade, ein Bürolist hat einen mega tighten oberen Rücken, Nackenverspannungen, Kopf, Schultern sind tight vom zu viel halt in dieser gebückten Haltung gewesen. Mr. Burns, sage ich immer so ein bisschen. Und dort gibt es aber, hey, das, was tight ist, lockern und das, was schwach ist, wieder aufbauen. Also grundsätzlich ist der Oberrücken tight, also muss man den irgendwie lösen. Und um Schulterblatt herum oder drücken ist schwach, also schwächer wie der Rest, also muss man den stärken. Das Schlimmste, was du in dieser Position kannst machen, ist noch mehr Brust trainieren, dann machst du noch mehr vorne zu. Ja. Einfach so, um ein Beispiel geben von unserem Körper, wie du im Balance ist. Wir bringst mehr in Disbalance, wir Männer, viel zu viel Brust trainieren, zu wenig Rücken und du hast noch einen Bürojob, mach vorne noch viel mehr zu.
Das macht ja eigentlich auch rein rechnerisch sehr viel Sinn.
Ja, voll.
Ja. Ja, ich glaube, wir sind schon langsam am Schluss von dem Thema. Hast du noch ein Takeaway, wo du den Leuten kannst mitgeben kannst? Oder ist das schon gesagt mit, hey, 5 Minuten, wir haben mal eine Übung, was hast du noch? Vielleicht kannst du dir noch eine zweite dazu tun.
Jawohl, ein Klassiker ist noch irgendwo anhängen. Also an einen Ring, an ein Rack, an eine Klimmzugstange, an einen Stegen, an eine Tür. Eine Tür zu sorgen, also nicht an eine Tür selber bitte, sonst hängt die dann aus, sondern einfach dort so das passive Hängen ist etwas, was unsere Wirbelsäule mega gut tut und die komplett entspannt. Weil wenn ich mich am Morgen misse, ich bin 1,76, auch ich, wenn ich mich am Abend misse, bin ich vielleicht 1,74. Also ich, von der Haltung, gell? Und von dem, wie man dem entgegenwirkt, ist so das passive Hängen, oder Deadhang, wie es heisst, ist so wirklich irgendwo reinhängen und alles mal entspannen. Das Einzige, was ich dann aktiv brauche, ist meine Griffkraft. Die muss schaffen, aber den Rest einfach mal entspannen.
Ich hätte jetzt noch ergänzt, weil die Übung, die du auch sehr gerne machst, ist mit einem Tüchli oder mit einem Besenstiel von vorne über die Schulter nach hinten. Das genau. Ist, öffnet ja Auch so ein bisschen vor allem die Brust, würde ich jetzt sagen.
Ich habe gedacht, den verrate ich nicht am Podcast.
Oh, Entschuldigung.
Nein, das ist der Bass. Der Bass-Steel-Stretch, oder auf Englisch der Broomstick-Stretch, ist eine mega gute Sache für eben vor dem Training, am Tag, wo man auch nicht trainiert. Für unterwegs eben kann man ein Tüchli nehmen. Sonst ein starrer Gegenstand ist wichtig, also Tüchli, Springseile, ein Ledergürtel oder eben ein Bassenstiel. Ist eigentlich das Beste, weil Bassenstiel haben wir alle die Heilers, ein Swiffer oder so. Mit dem können wir das täglich machen. Ja.
Ja, dann macht doch das täglich. Wenn ihr noch Fragen habt zu dem Thema, schreibt uns. Der Michi wird entweder im Podcast oder persönlich oder zusammengefasst in einem wirklich mal einen Q&A-Podcast alles beantworten dann. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank, Simon, und bis zum nächsten Mal.
Ciao zusammen.
Ciao zusammen.